Herzlich willkommen zu Grauzone, eurem Podcast über mentale Gesundheit von Betroffenen, für Betroffene und alle Interessierten. Mein Name ist Charlene und mir gegenüber sitzt mein Göttergatte Mike.
Hola.
Und wir wollen heute den Zusammenhang zwischen Finanzen und unserer mentalen Gesundheit ein wenig greifbar machen. Passt ja, finde ich, auch ganz gut, denn in der letzten Folge haben wir über das Thema Kommunikation gesprochen. Und ich finde, gerade beim Thema finanzieller Versorgung, Gehalt und Co., da stecken ganz, ganz viele Tabuthemen drin, dass man eben nicht darüber spricht.
Mhm.
Und dementsprechend finde ich eine sehr, sehr gute Überleitung zwischen Folge 3 und 4, heute eben über das Thema Finanzen oder generell finanzielle Versorgung zu sprechen. Und an der Stelle auch noch ein kleiner Disclaimer/Triggerwarnung. Wir haben in dieser Folge auch über sehr, sehr schwere Themen gesprochen, unter anderem auch über Suizidgedanken. Wer das also nur schwer aushalten kann, der sollte sich diese Folge vielleicht nicht alleine anhören oder nur dann, wenn er sich besonders stabil fühlt. Ab wann genau das Thema Suizidgedanken aufkommt, schreiben wir euch gerne in die Shownotes bzw. in die Infobox. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
Letzte Folge Kommunikation, heute Kommunikation über Finanzen.
Ja.
Passt auf jeden Fall sehr gut.
Staffel 1, Folge 1 und 2.
Genau.
Ja.
Ja, das stimmt. Ja, Kommunikation über Finanzen, das ist natürlich immer so ein Thema. Für viele ist das sehr verpönt, deswegen bin ich sehr froh, dass wir das gleich jetzt in Folge 4 schon aufmachen und drüber reden, weil ich aus Erfahrung weiß, dass Finanzen eine sehr große Auswirkung auf die mentale Gesundheit haben.
Mhm.
Und ich glaube, jeder Mensch weiß das eigentlich, aber deswegen reden wir trotzdem halt meistens nicht drüber. Ne?
Was meinst du jetzt genau?
Also über das Thema Finanzen, also wie Geld auch unsere mentale Gesundheit beeinflusst. Ich glaube, viele spüren da einen Zusammenhang oder kennen da einen Zusammenhang, aber es wird nicht so im Detail drüber gesprochen, wie wir das uns ja jetzt vorgenommen haben für diese Folge.
Nee, das definitiv nicht. Also dafür ist unsere Gesellschaft viel zu prüde, kann man das sagen?
Weiß nicht, ob prüde das richtige Wort ist, aber es ist schon so ein bisschen, naja, also es ist einfach ein Tabu, drüber zu reden.
Ja.
Sagen wir es einfach so.
Ja, na? Total. Also ich kann da an der Stelle nur für mich sprechen, aber ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, dass jüngere Menschen schon ein bisschen transparenter bei dem Thema geworden sind.
Mhm.
Also ich kann mich halt noch daran erinnern, dass ich zum Beispiel auch schon Gespräche darüber mit anderen Menschen hatte und das waren jetzt auch nicht nur sehr enge Freunde, und man sich darüber ausgetauscht hat, was man halt so verdient. Oder, ne, also, meine ich, war ja meistens eh in irgendwelchen Bereichen tätig, wo dann nur der Mindestlohn ja auch dann ausgezahlt wurde und man sich daran dann in der Branche orientiert hat und dann heißt übertariflich auf einmal irgendwie 13 Euro, so, ne, also.
Okay.
Weißt du,
ja,
es ist halt mehr als Mindestlohn und dann
darf
es halt auch direkt übertariflich betitelt werden. Genau, aber das ist halt so mein Eindruck, weil auch wenn ich irgendwie so Straßenumfragen bei Social Media irgendwie sehe, dann ist das meist so, dass Leute, die ein bisschen älter sind, also so 50 plus, dass die da noch sehr unsicher sind und dann dieser Frage irgendwie aus dem Weg gehen wollen. So, was verdient man, ist dann meist die Frage. Und dann will man da irgendwie so rum und ja, darüber redet man ja nicht. Ist dann meistens so die Aussage, die kommt. Und da denke ich mir halt, warum redet man dann nicht über Geld?
Genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Warum reden wir nicht über Geld? Ne? Also grundsätzlich ist es immer so ein Gefühl von, wenn ich diesen Spruch höre von, man will sich nicht so in die Karten gucken lassen und sich einschätzen lassen können, was man so verdient und ob man vielleicht irgendwie als reich gelten könnte oder als arm gelten könnte. Ne? Also ja, geht ja in beide Richtungen.
Man möchte irgendwie nicht gelabelt werden. Also weder in die eine noch in die andere Richtung. Man möchte irgendwie zur großen Masse gehören. Und die Masse ist in dem Fall dann unbekannt. Die Mittelschicht, sage ich jetzt mal.
Ist ja auch so ein beliebtes Wort, ja.
Ja, und also ich muss da halt sofort an solche, ja nicht Statistiken, aber immer, es gibt ja meistens solche Meldeposts, wo dann der Durchschnittsdeutsche irgendwie dann genannt wird und dann heißt es irgendwie, der verdient im Schnitt brutto 3000 irgendwas.
Ja.
Also ich glaube, es waren auf jeden Fall irgendwas mit 3000 brutto.
Habe ich auch so noch in Erinnerung, ja.
Und wenn du dich dann ja offen, transparent bei diesem Thema gibst, dann wärst du ja vielleicht nicht mehr der Durchschnittsdeutsche.
Das stimmt.
Egal, ob es nach oben oder unten finanziell.
Absolut.
Ja, kann ich mir vorstellen, dass manche sich da dann, wie du schon sagst, nicht in die Karten gucken lassen wollen beziehungsweise nicht labeln lassen wollen, weil beides ja auch mit ja schon negativen Vorurteilen ja auch verbunden ist.
Auf jeden Fall, na klar.
Arme Leute können nicht haushalten, reiche Leute sind arrogant und eitel, so, also, weißt du, also es muss ja nicht immer irgendwie dann auch was Gutes sein, wenn es irgendwie heißt, so, ja, man ist wohlhabend, so, weil das irgendwie, zumindest in meiner Welt, sofort irgendwie so einen negativen Button, so einen Stempel dann irgendwie hat, so, ja, ja, ist halt nicht cool, wohlhabend zu sein. Dabei ist das ja, glaube ich, etwas, was viele anstreben würden, finanziell, würde ich jetzt fast mal behaupten.
Total.
Weil das ja etwas ist, was ja Sicherheit irgendwie bietet. Also man weiß, man kann seine Miete zahlen. Man weiß, man hat einen vollen Kühlschrank, wenn man genug Geld in der Tasche hat. Man weiß, man kann sich vielleicht auch mal einen Urlaub leisten. Man kann mit seinen Freunden was unternehmen. Das sind ja alles Sachen, die wichtig sind. Und dementsprechend ist, glaube ich, eher so das Bild, was wir über wohlhabende Menschen haben, eher das Problem, als wohlhabenden Lifestyle anzustreben.
Ja, und ich glaube tatsächlich auch dieses, also A, denke ich, das geht in zwei Richtungen. Ne? Also einmal dieses Bild vom arroganten, wohlhabenden Menschen ist die eine Richtung. Und dann ja das andere, was du schon genannt hattest, mit dem armen Menschen, der nicht haushalten kann, der sein Geld zum Fenster rausschmeißt und nur für Kippen ausgibt oder Alkohol oder keine Ahnung, was für Klischees. So. Mhm. Das ist so der eine Punkt. Und auf der anderen Seite ist, glaube ich, alles eine Frage der Perspektive. Also je nachdem, wie viel ich selber verdiene, welchen wohlhabenden Status ich habe, ist das und das viel und das wenig für mich. Ne? Also ist ja für jeden auch eine totale Gefühlssache.
Ja.
Wenn ich mit wenig Geld auskommen muss und jeden Cent umdrehen muss, können 10 Euro fucking viel sein.
Absolut.
So, wenn ich im Monat meine 4 brutto verdiene, mache ich mir um 10 Euro ganz sicher nicht so viel Sorgen wie jemand, der mit 1,2 auskommen muss netto oder so.
Ne,
Bereiche. Und das macht schon viel aus. Und ich glaube, deswegen ist das wirklich ein Punkt, warum viele Leute nicht über Geld reden. Und klar, wir rennen jetzt nicht draußen auf der Straße rum und sagen jetzt jedem, ey, ich verdiene XY oder ich kriege das und das an Leistung oder wie auch
Nein.
immer.
Nein.
Aber ich finde es interessant, dass wir heute über dieses Thema reden, wo gestern oder vorgestern ich erst eine Meldung gelesen habe, dass so ein Drittel der Deutschen quasi keine Ersparnisse hat. Ne? So.
Ja, ich gehöre dazu.
Ja, same. So, das ist einfach.
Ganz klar.
Es ist halt immer wieder ein Thema, was on ist und was ja auch in aller Munde ist, aber man spricht halt selten darüber, was man selber so verdient. Ne? Also dieses, es hat schon eine gewisse Schutzfunktion, dass wir nicht drüber reden auf jeden Fall.
Ja, also du machst dich ja auch wie bei vielen anderen Dingen einfach sehr verletzbar oder beziehungsweise angreifbar, wenn du halt über sowas sprichst. Gerade wenn du halt eher aus der ärmlicheren Perspektive sprichst. Und wie du ja eben schon meintest, wir laufen ja jetzt nicht durch die Weltgeschichte und schreien die Leute praktisch damit an. Sondern das ist halt eher so ein Ding von, wenn man gefragt wird oder das irgendwie als Gesprächsthema gerade on ist, dann redet man halt eben transparent darüber. So. Also man macht daraus halt kein Geheimnis, indem man zum Beispiel sagt, ja, darüber redet man nicht. So, um das halt von eben nochmal aufzureifen.
Ja.
Und dabei finde ich das eigentlich, also nicht mal nur deshalb wichtig, um dieses Tabu zu brechen, dass man darüber reden sollte, sondern vor allem auch, um ja Ungleichheiten halt auch aufzuzeigen. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich komme aus keiner Akademikerfamilie und ich bin im Prinzip dieses Statistikkind, wenn man das jetzt so sagen kann. Weil man sagt ja, dass irgendwie nur ein ganz, ganz kleiner Anteil von Menschen, die nicht aus Akademikerfamilien kommen, es in einen akademischen Beruf schaffen und dementsprechend auch ja dann finanziell aufsteigen könnten oder zumindest deutlich mehr verdienen als jemand, der eben keinen akademischen Beruf hat. Und ich gehöre halt eben genau zu denen, die es halt nicht schaffen. Also ich hätte theoretisch die Qualifikation dafür gehabt. Also ich hätte ja zum Beispiel studieren können und Co. Die Papiere an sich sind da. Mir wäre es möglich gewesen. Aber aufgrund der ADHS und meiner Erkrankungen und Co. habe ich das menschlich oder gesundheitstechnisch einfach nicht gepackt. Und ich traue es mir halt auch nicht zu. Und bin halt komplett in diesem Modus weiterhin geblieben, den ich auch schon seit meinen Kindertagen kenne. Und das ist halt immer ein sehr enger Geldbeutel, bis hin zu gar kein Geld mehr im Geldbeutel zu haben. Und auch ein bisschen darauf angewiesen zu sein, dass wenn zum Beispiel was unternommen werden möchte, dass dann von mir ganz oft gesagt werden muss, ja, ich würde total gerne, aber ich kann es mir nicht leisten. Und dementsprechend musst du, also wer auch immer da mit mir dann spricht, dir jemand anderen dafür dann suchen. So, ich kann das mir halt nicht leisten, weil wenn ich mir das jetzt leisten würde, dann könnte ich mir wahrscheinlich keinen Wocheneinkauf mehr für die kommende Woche leisten.
Das ist das Ding, ja. Also es ist definitiv statistisch belegt. Es ist nachgewiesen, das Beispiel, was du genannt hattest mit den Kindern aus Akademikerfamilien und so weiter und so fort mit Einkommen. Ne? Das ist einfach ein Fakt, eine Tatsache.
Ja.
Und dass man so in diesem Kreis bleibt, was man so kennt und gewohnt ist, das ist auch belegt, dass das normal ist, durchschnittlich ist.
Und ich glaube, bei mir ist halt, also mir war es eigentlich schon sehr wichtig oder auch fast schon ein Lebensziel, diesen Kreislauf zu unterbrechen und da für mich rauszukommen. Ja, aber es ist halt genauso wie das Kärtchen, was ich damals aus der Klinik mitgenommen habe. Das Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen. Während ich mir nämlich meinen Lebenszielplan da irgendwie zusammenklamaustert habe, kamen die ganzen mentalen Erkrankungen und ich habe immer und immer weiter versucht, mehr zu leisten und mehr zu leisten und habe mir immer weniger Zeit für mich genommen und habe meine Symptome ignoriert, was letztendlich zu einem chronischen Burnout geführt hat und ich einfach maximal abhängig von den Sozialbehörden bin. Und das ist halt etwas, wo ich sage, ja, blöd gelaufen. Also einfach mal auf sich aufpassen, dann wäre das vielleicht nicht ganz so hart gegen die Wand gefahren.
Und es ist schön, wie du es gerade gesagt hast, einfach mal ein bisschen mehr auf sich aufpassen. In dieser Gesellschaft ist es super schwer, einfach gut auf sich aufzupassen.
Ja, weil es halt so eine Leistungsgesellschaft ist.
Genau, wir haben diesen Leistungsdruck. Wir haben mit diese Ziele vor Augen, die uns vorgelebt werden, die uns suggeriert werden, dass die der Standard sind. Das heißt, ich muss es mir leisten können, im Jahr einmal im Urlaub zu fliegen. Ich muss mir dies leisten können, jenes leisten können. Dienen die Klamotten, deren der Haushaltsgegenstand, whatever. Um das Geld dafür zu verdienen, musst du aber je nachdem, was du für eine Quali hast, mehr oder weniger arbeiten.
Ja.
Und
da sind wir ja wieder beim Mindestlohn.
Genau, da sind wir wieder bei dem Punkt. Und wenn du halt einfach in Bereichen arbeitest, wo du nicht viel verdienst, die halt einfach niedrig bezahlt werden, vielleicht sogar so bescheiden bezahlt werden, dass du auf Unterstützung angewiesen bist zusätzlich noch, dann hast du keine Chance, dir Zeit für dich zu nehmen. Du hast gar keine Chance, gut auf dich zu achten, weil du ja irgendwie deinen Kühlschrank füllen musst.
So. Ja.
Und da sind wir halt auch, genau da an der Stelle haben wir auch diesen Bogen zum Thema mentale Gesundheit. So. Es ist halt super abhängig davon, woher du kommst, aus welcher sozialen Schicht, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen.
Und ich finde auch die Peer Group macht viel aus.
Absolut, na klar. Ja. Dein Umfeld ist super wichtig. So, ja. Es macht ja auch einen Riesenunterschied, ob ich mit Menschen umgeben bin, die mich irgendwie inspirieren können, die mir vielleicht noch Antrieb geben können, die mich unterstützen können.
Ja. Ganz, ich habe jetzt tatsächlich Punkt, in eine andere Richtung gedacht. Ja. Nämlich mehr so dieses, dass man vielleicht einen Freundeskreis hat, der einen Lifestyle lebt, den man sich eigentlich gar nicht leisten kann.
Oh ja.
Oder den man sich gerne leisten würde und dementsprechend dann nämlich genau in diese Kerbe tritt, die du gerade beschrieben hast. Man macht noch zwei weitere Nebenjobs, damit man zum Beispiel eben seinen eigenen Urlaub, den Urlaub mit Freundinnen und den Skiurlaub vielleicht noch irgendwie finanziert bekommt. Wo ich mir dann halt auch die Frage stelle, ist das halt wirklich die richtige Peer Group oder der richtige soziale Kreis, den man da um sich rum hat, wenn da so ein Leistungsdruck aufgebaut wird, weil man von sich selber aus sozusagen diesen oder vielleicht auch von sich selber diesen Druck entstehen lässt, irgendwie Anschluss haben zu wollen, weil man da irgendwie diesen Wohlstand suggerieren möchte.
Da ist der Punkt, glaube ich, wieder der, den wir auch in der letzten Folge schon hatten, reden hilft. Weil auch wenn du in einer Peer Group bist mit Leuten, die deutlich mehr verdienen als du und wenn du das den Menschen nicht kommunizierst, dass du dir diesen Lifestyle nicht leisten kannst, sondern einfach nur da noch heimlich arbeitest vielleicht und da noch arbeitest, um da mithalten zu können und nicht sagst, Leute, ich kann da nicht mithalten, dann wird es ja auch schwierig, eine Lösung innerhalb dieser Peer Group zu finden, innerhalb dieses Freundeskreises.
Ja.
Ne? Vielleicht sind da welche dabei, die sagen, ey, komm, kein Ding, ich lade dich ein oder whatever. So.
Aber da sind wir ja praktisch wieder genau am Anfang des Themas, weil in unserer Gesellschaft ja das Thema Geld so totgeschwiegen wird und so tabuisiert ist, traut man sich vielleicht gar nicht, innerhalb dieser sozialen Konstruktion dann sich vielleicht jemanden rauszupicken oder auch in der Mädelsgruppe, die, weiß ich nicht, vierköpfig oder sowas ist, dann zu sagen, Mädels, oder Jungs, ich kann mir das nicht leisten. So, oder ne, ich gehe da drunter kaputt und irgendwie brauche ich da mal Entschärfung, keine Ahnung. So.
Ja.
Würde man vielleicht gerne, aber traut sich nicht, weil man vielleicht nicht weiß, wie reagieren die, weil vielleicht auch noch nie über Geld gesprochen wurde auf der Ebene. Also vielleicht redet man mal darüber, dass, weiß ich nicht, da hat der eine für die Gruppe bezahlt und dann macht es beim anderen mal jemand anders oder so. Aber so über das Detail, kann sich jemand das überhaupt gerade leisten oder so? Darüber wird vielleicht nicht gesprochen, weil ja immer alles so totgeschwiegen wird mit dem Geld.
Genau, und deswegen reden wir heute auch drüber, um jeden Zuhörer und Zuschauer zu ermutigen, das vielleicht in Zukunft etwas mehr zu tun mit den Menschen, die einem nahestehen.
Ja.
Ich meine, klar, um das Beispiel aufzugreifen von vorhin, nicht auf die Straße rennen und sagen, ey, ich verdiene 1000 Euro im Monat. Das bringt, weiß Gott, niemandem was.
Genau.
Aber Menschen, die dir nahestehen und in den Kreisen, in denen du dich bewegst, sollten schon wissen, ob du finanziell mithalten kannst mit dem, was sie dir vorleben oder simples Ding. Wenn jetzt Freunde zu mir sagen würden, ey komm, lass uns morgen bowlen gehen, müsste ich heute sagen, nope, ist nicht drin. Ich habe diese 30, 40 Euro dafür gerade nicht, kann ich mir nicht leisten. Und wenn ich das machen wollen würde, müsste ich halt ins Minus gehen und das mache ich nicht mehr.
Ja.
Hatte ich schon, never again. So.
Ja, so. Da kommen wir später zu.
Genau. So, und das ist halt so dieser Punkt, dann wenigstens mit seinen Freunden drüber zu reden und natürlich auch in engeren Beziehungen ist es, also in einer partnerschaftlichen Beziehung dann auch nochmal ein Thema. Und ja, man sollte es wirklich nicht außen vor lassen, nicht totschweigen, weil es einfach mental belastend ist, ne? Um diesen Kreis zu schließen zum Thema, was wir haben von dieser Folge. Wenn du wenig Geld hast, aber nicht drüber reden kannst, dass du wenig Geld hast und versuchst irgendwie mitzuhalten, dann ist das natürlich eine psychische Belastung.
Ja.
Ohne Ende.
Genau, ja. Und da ist dann halt auch so ein bisschen die Frage, liegt es daran, dass man sich selber diesen Druck macht, weil man vielleicht ein Bild hat, das gar nicht wirklich stimmt und eigentlich sind die Leute um einen rum total aufgeschlossen und würden einen da auch auffangen.
Mhm.
Also auffangen im Sinne von, man fühlt sich sicher, das zu kommunizieren. Oder ist es wirklich ein soziales Umfeld, was einen dafür dann auch verurteilen würde, dass man finanziell gerade nicht ganz so gut aufgestellt ist?
Ich glaube, das ist eine Mischung aus beiden Dingen. Also einmal ist es das, was wir selber mit uns rumtragen, ob wir uns jetzt getrauen, das anzusprechen, aufgrund von Sozialisierung und Co. Und einmal ist es auch das Umfeld. Ich finde es beispielsweise schwierig, wenn ich jetzt im Leistungsbezug bin, weil es einfach nicht gesundheitlich anders geht.
Mhm.
So. Und bin in einem sozialen Umfeld, die sonst super fein sind, spendabel und dann wird mal eingeladen oder man hat einfach eine gesellige Runde. Auch selbst in Familienkreisen, ne, wo Dinge einfach so immer gut funktionieren miteinander. Aber man hört dann irgendjemanden, dem man sonst vertraut und den man sonst gut findet, wo man auch merkt, man kann sich über viele Themen unterhalten, den hört man dann meckern über Bürgergeldempfänger, weil halt gerade das Thema on ist. So.
Mhm.
Und er sich darüber aufregt oder sie oder wie auch immer. Und dann traut man sich vielleicht nicht zu sagen, ja du, ich gehöre da gerade dazu, weil es gerade nicht anders geht.
Mhm.
Klar will ich das nicht, weil es ist ja mit einem fetten Stigma behaftet. Aber man traut sich das dann vielleicht nicht anzusprechen, dass man halt das Geld gerade nicht hat und zu diesem Kreis dazugehört. Und da ist halt dieser Punkt soziales Umfeld echt ein wichtiger. So, was hast du für Menschen um dich rum? Wie schätzt du die ein? Wie schätzen die das Thema ein? Und getraut man sich dann aufgrund dieses Umfeldes mehr darüber zu reden? Ne?
Ja.
Das ist ja immer eine Frage dessen, wie sicher wir uns in unserem Umfeld fühlen, glaube ich.
Ja, und genau das ist gerade so ein Punkt, den ich auch im Kopf hatte. Also wenn ich eine unsichere Person wäre und eh schon unsicher mit dieser Thematik, dann würde ich einen Teufel tun und dieses Thema aufmachen.
So sieht's aus.
Wenn jemand so in meiner Gegenwart zum Beispiel über Menschen redet, die im gleichen Eimer sind wie ich, sage ich es jetzt mal so.
Mhm.
Wenn ich aber bei mir, mit mir sicher wäre und auch weiß, diese Person redet gerade ganz schön Schwachsinn, dann würde ich auch meine Klappe aufmachen, aber gar nicht mal, um meine Transparenz zu zeigen, sondern um da Aufklärungsarbeit zu leisten. Also
ja,
so eine Art Bildungsauftrag, der mir eigentlich gar nicht aufgebürdet ist, aber das mir dann einfach wichtig ist, weil ich mir denke, ich kann jemanden nicht mit so einem falschen Bild durch die Welt laufen lassen und so eine Vorurteile verbreiten lassen.
Mhm.
Aber das ist, wir hatten das ja eben gerade schon mit diesem Thema sozialer Stellung und mit den Annahmen, die dann dahinter stecken könnten.
Ja.
Was mir gerade noch einfiel, ist, warum wir auch nicht wirklich über unser Einkommen vielleicht sprechen, na, weil das absolut im Interesse der Arbeitgeber liegt.
Absolut.
Also wenn...
Ja, total. Also wenn, sowas von.
Ich meine, es gibt ja tatsächlich noch, ich weiß nicht, ob das heute noch gemacht wird, aber früher war ja wirklich in manchen Verträgen eine Klausel, in der gestanden hat, man darf nicht über das Gehalt mit den Kolleginnen reden.
Wird mit Sicherheit bis heute auch noch so bei vielen sein.
Ja, und das liegt natürlich absolut im eigenen Interesse. Also wir müssen da gar nicht mal diese Kerbe aufmachen mit, dass Männer mehr verdienen als Frauen. Das ist allseits bekannt. Sondern, dass sich der Arbeitgeber da ja halt einfach auch eine gewisse Sicherheit halten möchte, dass wer auch immer schlecht verhandelt, der kriegt dann halt eben auch nur das wenigere Gehalt.
Na klar.
So, und jemand, der vielleicht auf die gleiche Position besser verhandelt hat, der bekommt dann halt eben mehr.
Mhm.
Und wenn jetzt jeder offen über sein Gehalt reden würde und dementsprechend dann auch branchenübergreifend Gespräche darüber stattfinden würden, dann würde ja vielleicht auf einmal bewusst werden oder klar werden, oh, irgendwie läuft hier ein ziemlich unfaires System und irgendwie werden ganz viele Menschen ganz schön unfair und auch sehr unpassend bezahlt.
Yep.
Ich finde zum Beispiel auch, dass Menschen, die im Einzelhandel arbeiten, die verdienen meiner Meinung nach viel, viel mehr Kohle für das, was sie da jeden Tag leisten.
Total, bin ich ganz bei dir. Also das ist ja generell so ein gesellschaftliches Thema bei uns, ne? Diese Gewichtung von welche Branche verdient wie viel, die ist bei uns, finde ich schon, also nicht nur durcheinander, sondern teilweise kopfüber. Also
denken
wir an die Pandemiesituation kurz zurück, woran keiner gerne denkt, aber die Leute, die dann, auf die es ankommt, Pflegepersonal, Ärzte, Schwestern und Ärzte, klar, verdienen ein gutes Gehalt, weiß jeder.
Ist ja auch ein verantwortungsvoller Beruf.
Absolut, aber Schwestern und Pflegepersonal halt sehr oft nicht. Die werden halt sehr oft richtig bescheiden bezahlt. Oder Pflegeheime, Krankenpfleger, Altenpfleger sind Berufe, die sind essentiell wichtig für unsere Gesellschaft. LehrerInnen, essentiell wichtig für unsere Gesellschaft. Die werden alle ultra mies bezahlt. Und wenn da natürlich unter denjenigen da dann auch noch drüber gesprochen wird, wer dann vielleicht doch ein bisschen mehr bekommt oder hier ein bisschen weniger bekommt, dann ist natürlich das Risiko groß, dass da Diskussionen aufkommen oder die sich dann vielleicht sogar noch verbünden und sagen, wir wollen alle mehr und so. Ne? Das ist natürlich ein absolutes Risiko für jeden Arbeitgeber.
Richtig, ne? Richtig. Das ist ja im Prinzip das, was, oh Gott, ich wollte eigentlich nicht politisch werden, aber das ist ja im Prinzip genau das, was gewisse linksorientierte Parteien schon länger von sich geben und eine ganz gewiss und wo dann ja ganz, ganz viele Leute immer mit den Händen so über dem Kopf zusammenschlagen und so, oh Gott, wie kann man denn, das ist doch also das so absurd abtun, wo ich mir halt auch denke, es sind maximal systemrelevante Berufe, wenn die Leute in den Supermärkten nicht arbeiten würden, in der Pflege, in der Bildung, im Handwerk.
Ja.
Wir wären aufgeschmissen. Komplett. Diese Gesellschaft würde nicht funktionieren. Und genau diese Berufe werden grottenschlecht bezahlt.
Ja, und das wird auch aufrechterhalten, dieses System. Ne?
Weil also eben nicht drüber geredet wird und man abgetan wird und klein gehalten wird, wenn man mehr verlangt.
Genau. Ich glaube, es hängt auch sehr viel damit zusammen, dass gerade in sozialen Berufen, also gerade was jetzt Pflegekräfte und so sind, sind ja auch meistens Menschen, die sich gerne aufopfern. Schwestern, Krankenschwestern sind
so
Menschen, die sich gerne.
Ja.
Das wird so perfide von Arbeitgebern ausgenutzt.
Ja, also so. Ich habe zum Beispiel bei mir, als ich in der Tagesklinik war 2022, hatte eine Mitpatientin, die kam auch aus einem großen Betrieb, hat da, glaube ich, auch lange gearbeitet. Und wir hatten, ich weiß nicht mehr, was genau das Thema war, aber ich hatte halt irgendwie das Beispiel genannt, dass ja auf der Arbeit gerne auch mal sowas gesagt wird, wie wir sind hier eine Familie und dass ich das ja an sich auch ganz schön finde und ne, dass das, was er mit dem Wohlbefinden macht. Und da hat sie halt die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und meinte halt, das ist eigentlich für dich das Schlimmste, was du annehmen kannst. Wenn du in einen Betrieb reingehst, angestellt wirst und dich darauf einlässt, dass das hier ja alles so familiär ist. Genau wegen dem, was du nämlich gesagt hast. Es wird ein extrem emotionaler Druck aufgebaut. Du machst dir auf einmal Schuldgefühle oder bekommst ein schlechtes Gewissen, weil du dich krank meldest, weil du krank bist. Schleppst dich vielleicht sonst auch noch krank zur Arbeit, weil irgendwie alles auf diesem familiären Apparat irgendwie ausgenutzt wird. Dieses Thema mit unterbesetzt sein liegt ja nicht in deiner Verantwortung, wenn du jetzt krank bist, dass das Team nicht richtig besetzt ist, sondern in der Verantwortung des Vorgesetzten, dass eine gewisse Personaldichte da ist, dass man auch Krankheit abfangen kann oder dass vor Ort zu viel Arbeit irgendwie liegen bleibt, wenn du nicht das übernimmst, was Kollegin XY nicht geschafft hat. Das ist nicht deine Verantwortung, wird aber auf dich abgewälzt, weil wir sind hier ja alle so familiär, wir unterstützen uns ja alle gegenseitig.
Ein ganz klares Jein von mir an dieser Stelle.
Also, ich war ja noch nicht fertig.
Ja, okay.
Ich finde es an sich ja wichtig, dass man sich unterstützt und dass man ja auch so ein harmonisches Gefühl auf der Arbeit oder bei der Arbeit hat und dass man sich auch aufeinander verlassen kann. Und dass man auch Eigeninitiative zeigt. Ich finde aber, der Unterschied ist, wird da ein System genau mit diesen Gütern aufgebaut, um das auszunutzen, um halt eben weniger Personal einzustellen, um zum Beispiel Geld zu sparen oder sonstiges. Oder passiert das irgendwie von alleine, weil man eben so freundschaftlich miteinander ist oder sich halt eben so gut versteht?
Also ich bin auf jeden Fall bei dir. Das ist das Jein auch wirklich mit dem Bogen, den du dann selber quasi auch geschlossen hast.
Ja.
Es gibt natürlich Arbeitgeber und auch Betriebe, wo dieses Familiäre genau dazu ausgenutzt wird, um Druck zu erzeugen indirekt oder beziehungsweise der muss noch nicht mal aktiv vom Arbeitgeber erzeugt werden. Der kann auch einfach von sich aus entstehen, weil die Menschen halt so geprägt sind und so sozial sind und einfach ein mieses Gefühl haben, wenn sie halt mal krank machen, weil sie wissen, dass die KollegInnen total unterbesetzt sind und viel zu viel Arbeit haben. Ne?
Also das geht ja auch wieder in so eine andere Richtung. Also wir driften, glaube ich, gerade so ein bisschen ab.
Ja,
aber
wir kriegen den Bogen gleich wieder.
Es ist ja auch das Problem, dass gerade sowas dann ja auch ausgenutzt wird, weil man immer irgendeinen oder eine Kollegin vor Ort hat, die immer dann mit so einem Spruch um die Ecke kommt, was die Krankheit dann in Frage stellt.
Mhm.
Vor allem dann sowas wie, ja, also als ich hier, weiß ich nicht, irgend so ein ganz schlimmes Fieber hatte, da habe ich mich zur Arbeit gequält. ich, ne, arbeite hier 30 Jahre, ich bin noch nicht einmal krank gewesen.
Ja,
solche Sprüche,
ja, genau.
Wo ich mir auch denke, ja, das ist vielleicht zu deiner Zeit eine Leistung gewesen. Mhm. Aber heute haben sich dieser Standard hat sich verändert. Man achtet auf sich und seine Gesundheit. Und das bedeutet in diesem Fall auch, auf sich selber zu achten und vor allem auch die KollegInnen nicht mehr zu gefährden.
Ja, also das ist zum Beispiel so ein Punkt, weil du es gerade kurz erwähnt hast, wir kommen gleich zurück zum eigentlichen Thema.
Ja.
Aber dieses, ich gehe krank zur Arbeit, das war ein Punkt, den habe ich schon ab Ausbildungszeiten, wo ich mit Arbeit das erste Mal in Kontakt gekommen bin, nie verstanden. Was bringt es irgendjemanden, wenn du mit Rotz auf Arbeit kommst und die halbe Belegschaft ansteckst und alle ausfallen?
Ja.
Es ist das Egoistischste, es ist das Dümmste, was du machen kannst. Es bringt einfach niemandem irgendwas.
Ja, und man muss da ja nicht mal nur von der Krankheit sprechen, die dann auch sichtbar ist, wie du gerade mit Rotz angesprochen hast, sondern ja auch, also du hast depressiv nichts auf der Arbeit zu suchen.
Ja.
Egal in welcher Branche du arbeitest.
Du leistest dann ja auch nichts mehr. Brauchen wir uns nichts vormachen.
Nee, natürlich nicht.
Du kannst da versuchen, was zu leisten und du denkst auch, ja, ich krieg das schon irgendwie hin. Aber jeder weiß, was dann dabei rauskommt.
Ja, anders ist das natürlich, um jetzt wieder diesen Bogen zum eigentlichen Thema zu schwingen.
Ja.
Anders ist das natürlich, und da sind wir wieder bei dieser ausbeuterischen Taktik von Arbeitgebenden, wenn du vielleicht nach Provision bezahlt wirst oder also nicht diesen festen finanziellen Standard hast, der dir einen gewissen Lebensstil sichert, wo du dann schon eher dann auch verleitet bist, krank nochmal zur Arbeit zu gehen, weil du vielleicht weißt, du hast da den und den Termin oder wenn du den und den Auftrag dann rausschickst, dann hast du, weiß ich nicht, die und die Provision sicher oder du hast dann ein gewisses Kontingent erreicht und bist der Beförderung nochmal ein Stückchen näher gekommen oder so, weil du dich jetzt nochmal zusammengerissen hast. Also da kommt wieder diese extreme, ausbeuterische und auch leistungsgeprägte Glaubenssatzarbeit irgendwie in einem dann ja hoch, weswegen man sich dann zu irgendwas aufrafft, was gerade absolut das Worst Case ja eigentlich wäre, weil genau. Du hast, wie gesagt, krank nichts auf der Arbeit zu suchen. Und ich hatte einmal einen Chef in der Gastro, also Filialleiter im Prinzip, der zu mir mal gesagt hat, er fand das extrem bemerkenswert, dass ich gegangen bin. Und ich finde Gastro ist auch nochmal so ein Thema, weil gerade in der Gastro, also ich habe im Prinzip eigentlich immer auf mein Trinkgeld gepocht oder wie auch immer. Das tun ja viele auch, dass heute viele vom Trinkgeld ja auch leben. Und trotzdem habe ich mich da regelmäßig auch mal rausgezogen. Und es gab mal einen Moment, wo er dann zu mir meinte, er fand das ganz bemerkenswert, weil, also ich habe meine Schicht mittendrin abgebrochen, weil ich meinen linken Arm auf einmal nicht mehr gespürt habe.
Das ist gut so.
So.
Also gerade in der Gastro stelle ich mir ein bisschen schwer, so mit Sachen tragen. Hier, ihr Bier.
Eben. Und mein erster Gedanke war halt auch erst so, boah, okay, hier stimmt irgendwas nicht so. Habe ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie Muskel überlastet oder sowas. Und dann kam aber auch sofort die Angst, habe ich jetzt einen Schlaganfall? Ich habe richtig Angst gekriegt und habe dann auch erstmal einen Freund angerufen, der hat mich dann in die Notaufnahme dann auch gefahren. Und es kam tatsächlich in dem Moment der Inhaber dieser ganzen Kette auch, der kam regelmäßig mal vorbei und hat mich dann halt hinten im Personalraum angetroffen und hat mich richtig zur Sau gemacht, was mir dann einfiele. Und ich würde hier ja immer nur für Unruhe sorgen und kann ich mich nicht mal zusammenreißen, immer wäre ja irgendwas mit mir. Und ich gucke ihn an und sage, ich sage, Entschuldigung bitte, ich spüre meinen Arm nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was gerade los ist. Und der hat mich da einfach nur zur Sau gemacht. Und dann gab es dadurch halt ein Gespräch. Und habe ich hab beim Filialleiter ein paar Tage später gesprochen. Und er hat mich dann eben dafür mehr oder weniger gelobt. Und meinte halt, ja, ich habe mal so eine ähnliche Situation gehabt. Da war ich krank, also erkältet oder eine Grippe. Und er kam halt zu früh wieder, weil er sich halt Druck gemacht hat und auch Druck von der Arbeit anscheinend gekriegt hat. Ja, und hat dann eben eine Herzmuskelentzündung gekriegt.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, richtig. Und in diesem Gespräch schaute er mich dann an und meinte, kann ich mich darauf verlassen, dass du zu den Bedingungen, die praktisch ja der Chef von allem, all seinen Mitarbeitenden ja irgendwie auflegt, ob ich unter diesen Bedingungen arbeiten möchte? Dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, nein, zu diesen Bedingungen werde ich nicht arbeiten und ich werde auch meine Kündigung einreichen. Weil das ist hier kein Safe Space für mich in dem Sinne. Also ich habe das früher noch nicht so benennen können, aber ich wusste, ich mache mich hier nur krank und das Geld ist es mir nicht wert. Also ich bin zwar mit ordentlich Trinkgeld und Co. nach Hause gegangen jede Woche, aber das war es mir nicht wert. Ich hätte mich da tot gearbeitet.
Ja, und das, was du gerade beschreibst oder weil du auch sagtest, so provisionsbasiert und so weiter, muss ich dann auch so ein bisschen an meine Vergangenheit denken.
Ja, dachte ich mir.
Versicherungsbranche basierte genau auf diesem Prinzip. Es hat sich über die Jahre, wie ich mitbekommen habe, nachdem ich dann erkrankt bin oder schon während der Zeit hat es angefangen, ein bisschen gewandelt, dass mehr so dieses Angestelltenverhältnis da auch mehr angeboten wurde, um Sicherheit mehr zu bieten. Aber ja, selbstständig sein, egal in welcher Branche, ist halt so ein Thema. Mhm. Wenn du selbstständig bist und rackern musst, um Geld zu verdienen und weißt, es kommt kein Cent rein, wenn du es nicht tust, ist das nochmal ein ganz anderer Druck, der sich da aufbaut mit Krankheit und Co. Und dann ist natürlich umso schwerer, auf seine mentale Gesundheit zu achten, sich Auszeiten zu nehmen.
Ja.
Und gleichzeitig ist es aber umso wichtiger. Und das ist, das ist eine Balance, die ich nicht geschafft habe. Offensichtlich. So.
Ja, hallo?
Das ist eine Balance, die ich echt nicht hinbekommen habe, einfach weil ich mich überarbeitet habe ohne Ende und mir nicht die Pausen genommen habe, die ich mir hätte nehmen müssen. Ich letzten Endes mich dann irgendwann in einer Situation wiedergefunden habe, wo ich auch keinen Ausweg mehr gesehen habe, außer rackern.
Mhm.
So. Bis dann irgendwann mein Körper ausgesetzt hat, mein Gehirn ausgesetzt hat, meine Gesundheit ausgesetzt hat. Und mein Körper hat mir schon viele Jahre viele verschiedene Zeichen gesendet. Schlafstörungen, Schnarchen, Schmerzen hier, Schmerzen da, keine Ahnung was. Unser Körper macht das ja, ne? Mit Kopfschmerzen zeigt das gern oder irgendwelchen anderen körperlichen Beschwerden, je nachdem.
Auch so ein Schweregefühl in den Gliedmaßen und so ein Zeugs, Augenzucken, Muskelzucken generell.
Ja, ne? Also es gibt tausend Anzeichen, die wir alle sehr gern ignorieren. Und gerade in unseren jüngeren Jahren denken wir, stecken wir schon weg. Es ist halt,
es sind alles Warnsignale.
Genau.
Und mir hat irgendwann, ich weiß gar nicht, ob es ein Psychotherapeut war oder ein Buch, was ich darüber gelesen habe, über Panikattacken und Angststörungen. Aber Panikattacken ist praktisch das letzte Mittel, was unser Nervensystem zur Verfügung hat, um uns eine Grenze aufzuzeigen. So, es reicht, du bist überreizt, es funktioniert nicht mehr. Ich knock dich jetzt aus.
Mhm.
Es geht einfach nicht mehr. Punkt. Das ist ja auch das, was ich ja damals wahrgenommen habe. Bei mir ist das ja eher weniger durch Arbeitsleistung gewesen in dem Sinne. Also ich war jetzt nicht durch eine Anstellung überarbeitet, wo das mit den Panikattacken anfing, sondern durch schulische Leistung. Ich habe mein Abi machen wollen und nebenbei noch arbeiten müssen, damit ich überhaupt irgendwie mal ein bisschen was mit meinen Freunden machen kann.
Mhm.
Und irgendwann hat meine Psyche gesagt, es reicht, wirklich, stopp jetzt. Ich schicke dir wahrscheinlich schon seit 15, na okay, nur war ich 20. Ich schick dir jetzt schon seit 5, 6 Jahren immer wieder irgendwelche Symptome und du machst nichts. Du hörst nicht auf mich, du ignorierst mich, drückst mich weiter weg. Ja, und das ist ja aber in unserer Leistungsgesellschaft etwas völlig Normales, weil da sind wir wieder bei der Kollegin, die einem sagt, ich arbeite 30 Jahre hier und ich bin auch krank zur Arbeit gekommen, weil ich nie einen Krankheitstag haben wollte und sowas, ne?
Hab dich nicht so und bla bla bla.
Genau, reiß dich mal zusammen, ist doch nur ein Schnupfen.
Genau.
So, du bist doch nur ein bisschen traurig. Ja, wenn jeder jetzt nicht zur Arbeit käme, wenn er ein bisschen traurig ist, wo kommen wir denn da hin? Dann funktioniert die Wirtschaft ja gar nicht mehr.
Mhm.
Ja, ein bisschen traurig sein ist aber was anderes als depressiv zu sein.
Jep, das ist ein Riesenunterschied.
Ne? Und auch nicht zur Arbeit kommen zu können, weil man öffentliche Verkehrsmittel nicht mehr fahren kann, weil man eine krasse Angststörung hat.
Ja.
Das sind Einschränkungen, das sind Hürden, die einem vielleicht den Job kaputt machen. Alles gar nicht so einfach.
Definitely not. Aber sind wir beim Thema persönliche Erfahrung letzten Endes. Ne? Wir haben ja schon angefangen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Ja, genau.
Du hast gerade davon berichtet, dass du auch neben der Schule dann quasi schon gejobbt hast, um irgendwie so ein bisschen dir was leisten zu können mit Freunden und so.
Genau. Also ich habe das ja eben schon angesprochen mit diesem Akademikerkindern und nicht und wie da dann eben Kindheitserfahrungen finanziell sind. Meine Mom war ja auch schon immer alleinerziehend und hat im Prinzip sich auch irgendwie nur über Wasser halten wollen, was die Jobs angeht. Also die ist halt damals in der Ausbildung gewesen, als sie schwanger wurde und musste dann abbrechen. Das hat halt zeitlich irgendwie kollidiert. Also es war jetzt nicht so, dass sie schwanger war im dritten Monat und einen Monat später Prüfung gewesen wäre. Hat dann ja auch zur Folge, dass in diesem Land ja sehr, sehr viel auf Ausbildung und Qualis und sowas ja geachtet wird. Das heißt, wenn du sowas nicht hast, dann hast du auch einen schwierigeren Einstieg ins Berufsleben und auch was so Festanstellungen und sowas angeht. Das ist vor 30 Jahren, glaube ich, noch genauso schwer gewesen wie heute. Und es gab eine Zeit, da hatte sie auch eine gute feste Anstellung. Surprise, in einem systemrelevanten Beruf. Haha. Der aber halt jetzt auch nicht utopisch gut bezahlt wurde. Ne? Es ist so gewesen, dass sie zu dieser Zeit so viel verdient hat, dass sie uns über Wasser halten konnte. Aber durch verschiedenste Umstände ist es halt immer so gewesen, dass wir am Ende des Monats kaum noch genug Geld übrig hatten. Es gab eine Zeit, in der sie arbeitslos war, weil es ein ganz, 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 ganz toxisches Manöver bei ihr da auf der Arbeit dann gab. Und als das dann endlich mal ein Ende gefunden hat, ist sie dann in die Arbeitslosigkeit. Und das war dann eigentlich nochmal eine richtige Herausforderung, weil man kannte es vorher schon, dass es eng ist finanziell. Aber das war nochmal was ganz anderes. Also von der Sozialbehörde beziehungsweise vom Jobcenter abhängig zu sein, damals ja noch Hartz IV, das ist heavy gewesen. So, also da sind dann solche Sachen gewesen wie am Ende des Monats. Also kein Geld zu haben ist immer so ein Ausdruck von, ja, man kann sich dann vielleicht noch irgendwie das Gröbste leisten, aber nein, das war auch nicht mehr drin. Also wir haben dann tagelang irgendwie, weiß ich nicht, Pfannkuchen gegessen oder so, weil das Einzige war, was meine Mutter sich über ein paar Tage sozusagen noch einkaufen konnte, weil halt einfach kein Geld mehr da war. So, und das liegt dann auch nicht irgendwie daran, dass meine Mutter schlecht gehaushaltet hat oder so, sondern dass das Geld, was du für so einen Zwei-Personen-Haushalt bekommst vom Amt, einfach zu gering angesetzt ist. Es ist nicht angepasst an die Realität, an das, was letztendlich Lebensmittel im Supermarkt kosten. Du musst deinen Strom selber bezahlen, du musst deinen Telefonanschluss und deine Mobilität komplett selber bezahlen. Und das reißt so ein Loch rein, weil das nachher eigentlich Geld wäre, was du bräuchtest, um dir vielleicht nochmal Lebensmittel für einen Wocheneinkauf leisten zu können, gerade wenn du ein Kind hast.
Und das ist ja auch ein Punkt, der war schon immer so gewesen. Also das Geld hat noch nie zum Leben wirklich gereicht, was man da kriegt an Leistungen. Ne?
Ja.
Und das ist ja heute auch, ich habe da, glaube ich, letztes Jahr nochmal einen Bericht gelesen gehabt, wo eine Studie auch nochmal veröffentlicht wurde, dass beispielsweise der Bürgergeldsatz viel zu fucking niedrig ist, um damit überhaupt ansatzweise über die Runden zu kommen.
Ja.
Und wenn ich sehe, wie in den letzten Jahren auch die Preise angezogen sind. Es ist auch für mich mit meiner Rente mittlerweile eng. Wir kennen es beide, so überhaupt über die Runden zu kommen. Deswegen kann ich voll nachvollziehen, dass ihr in eine Situation gekommen seid, wo es schwer war, über die Runden zu kommen, ne, am Ende des Monats.
Ja, und dabei hat meine Mutter jedes Mal am Anfang des Monats darauf geachtet, genug auf Vorrat einzukaufen und ne, dass man halt eben nicht so sehr in diese Misere kommt. Aber es ist nie abwehrbar gewesen, dass diese Misere da war. Das ist jeden Monat dasselbe gewesen. Und auch um mit diesem Stigma oder mit diesem Vorurteil zu brechen, man müsse nur genug haushalten und Co., dann könnte man auch was beiseite legen.
Wenn
also,
du nichts hast, kannst du nichts beiseite
legen. Ich wollte gerade sagen, also das geht nicht. Du musst da jeden Cent dreimal umdrehen und dir jede Ausgabe auch dreimal überlegen. Das funktioniert einfach nicht. Und was ich dann oder was wir dann halt auch damals nicht wussten, ist, dass ist ja eine Bedarfsgemeinschaft, wie es ja so schön heißt. Und wir wussten nicht, dass wenn ich dann zum Beispiel einen Nebenjob anfänge, dass das angerechnet wird. Und ich habe halt gedacht, okay, du bist jetzt in dem Alter, da kannst du einen Nebenjob ausführen. Habe in so einem Delikatessenladen angefangen und habe eigentlich auch gar nicht das Ziel gehabt, mir meinen Alltag finanziell irgendwie aufzuhübschen, sondern zum Beispiel für einen Führerschein zu sparen. So wie alle anderen in meinem Alter ja auch. Oder wie die Eltern der Kinder in meinem Alter das gemacht haben. Ja, und was wir aber wie gesagt nicht wussten, ist, dass das Jobcenter dann eben auch die Konten überprüft und meins halt auch im Blick hatte und dann halt irgendwann gesehen hat, oh, hier seit einem halben Jahr wird da ja irgendwie Einkommen generiert und dann wurde das meiner Mutter angerechnet und dann hatte sie auf einmal auch noch Schulden, weil das musst du dem Jobcenter dann ja auch zurückzahlen. Und das war an sich einfach echt keine schöne Zeit und das hat mich geprägt. Das ist ja heute leider auch irgendwie mein Alltag ungewollt und ich glaube, das ist auch so ein Ding, warum ich zum Beispiel heutzutage auch mit meiner finanziellen Enge so extrem erpicht darauf bin, immer übertrieben viele Lebensmittel zu Hause zu haben. Also ich versuche immer so extrem auf Vorrat zu kaufen und wenn irgendwie das eine fehlt, dann habe ich direkt das Gefühl, der gesamte Vorratsschrank ist leer, weil da einfach diese Angst hochkommt, am Ende des Monats wieder nichts zu haben, nichts zu essen. Also diese Existenzängste, die da in einem aufkommen, weil man nicht genug finanzielle Ressourcen hat, finde ich schon ziemlich heftig, weil darüber gar nicht gesprochen wird, gefühlt und das immer so abgetan wird, als wären die Leute, die von Sozialhilfe leben, als wären das so die Unmenschen unserer Gesellschaft und als wären das so die kompletten Schmarotzer, wo ich einfach nur da sitze und mir irgendwie denke, was zum Teufel mache ich, dass ich als Schmarotzer gelte? Mhm. So, ich bin krank, ich kann nicht arbeiten. Wenn ich es versuchen würde, würde ich wahrscheinlich in einer Woche direkt im Krankenhaus landen. Und ich werde einfach so extrem von der Gesellschaft abgestempelt und ich kann gerade wirklich nur darüber lachen, weil es diese Absurdität da drin ist für mich gar nicht mehr greifbar.
Das ist, ja, also wir kennen diese Debatte, glaube ich, seit Monaten, jeder von uns aus den Medien, ne? Dieses ganze Bashing gegen unten und alles drum und dran und es ist einfach absolute Bullshit, die Zahlen beweisen es, dass es Bullshit ist.
Ja, also, ja, so, Cut. Oder Action eher gesagt, wir haben jetzt gerade einen unerwarteten Cut gehabt. Ja, aber wir wollen hier ja transparent sein.
Und das geht ans Eingemachte.
Das ist gerade, ja, also wie ich ja gerade schon zu dir meinte, ich habe gerade Sorge gehabt, dass ich zu viel von einem Menschen preisgegeben habe, der hier nicht sitzt. Aber andererseits ja auch gar nicht von meiner Lebenserfahrung sprechen konnte, ohne dass über, beziehungsweise von meiner Mutter ja auch zu benennen.
Ja.
Und gleichzeitig ist es, glaube ich, das erste Mal, dass ich in so eine Lehre, in so einen öffentlichen Raum das erste Mal so spreche und mich halt mit diesem Thema so extrem verletzbar mache, weil es halt, wie wir ja vorhin auch schon festgestellt haben, echt einen Unterschied macht, ob ich jemanden vor mir sitzen habe, dem ich vertraue und dem ich mich im Einzelnen anvertraue,
ja,
oder ob ich im Prinzip zu einer möglichen Masse von Menschen spreche oder vielleicht auch nicht. Also keine Ahnung, wer das hören wird, wie viele Menschen das hören werden. Ich mache mich gerade einfach nur krass angreifbar.
Ja,
ich glaube, das hat gerade irgendwie so einen Moment gebraucht, um zu wirken, um klar zu werden und gleichzeitig natürlich darüber zu sprechen, wie hart das einfach war.
Was man nicht vergessen darf an der Stelle, du hast das schon gut benannt gehabt, das Thema Existenzängste. Existenzängste, und das ist mir in der Therapie erst wirklich richtig bewusst geworden, auch mit Hilfe der TherapeutInnen, sind die, wie es der Name schon sagt, die existenziellsten Ängste, die man haben kann. Es geht gefühlt um Leben und Tod und ja ab einem gewissen Grad, man ist ja auch nicht mehr nur gefühlt bei diesem Leben- und Todgefühl und dieser Angst darum, sondern man ist ja am Rand davon. Ne? Man schlittert am Rand entlang, nicht mehr zu wissen, ob man morgen was zu essen hat.
Boah. Noch viel weiter. Du machst ja nicht mal nur Sorge darum, ob dein Kühlschrank voll ist und du was zu essen hast, sondern habe ich noch ein Dach über dem Kopf nächsten Monat oder wird mir gekündigt, weil ich mir die Miete nicht mehr leisten kann.
Yep.
Oder lande ich aus irgendwelchen anderen Gründen auf der Straße oder... Na, also da kommen Ängste auf einen zu, da kommen Gedanken hoch. Das ist, also ich weiß noch, dass mich das damals, ich habe ja auch durch das Krankwerden und Co. ja dann auch Schulden aufgebaut. Und ich weiß auch noch, es gab auch eine Phase bei mir, wo ich echt dachte, Triggerwarnung, also wer jetzt gerade ganz, ganz schlimme Gedanken nicht hören möchte, der sollte vielleicht mal kurz eine Minute skippen oder so. Aber es gab wirklich da Momente, wo ich am liebsten einfach nur vom Hochhaus gesprungen wäre, weil es so schlimm war und man in dem Moment ja dann auch keinen Ausweg sieht.
Ja.
Und das war als Teenager teilweise aktiv, wo ich halt dann eben ja auch noch abhängig von einem anderen Menschen war, klar, weil ne, sorgeberechtigt und so. Und als Erwachsener aus dem Arbeitsleben rausgerissen zu werden und nicht mehr arbeitsfähig zu sein und du siehst diesen ganzen Schuldenberg und du weißt eigentlich gar nicht mehr, wie du das alles stemmen sollst, weil du halt auch gar nicht in der Lage bist, ein Einkommen selber irgendwie zu generieren. Mhm. Du bist dann, oder ich war da einfach perspektivlos. Und es klingt jetzt sehr kitschig, aber in dem Moment war das Einzige, was mich wirklich zurückgehalten hat, meine Katze.
Ist überhaupt nicht kitschig und ich muss mich gerade auch arg zusammenreißen, weil es A, sehr ansteckend ist, weil ich diese Situation sehr gut kenne, aber es ist überhaupt nichts kitschig dran. Der einzige Grund, dass ich mir damals in meiner Situation, nachdem ich, wie schon erwähnt, mich zu Tode geackert habe und dann irgendwann auch in die Schulden reingerutscht bin, mir nicht mehr wusste, rauszuhelfen, war der einzige logische Ausweg für mich genau der. Also bei mir war es nicht das vom Hochhaus springen, sondern bei mir war eher so dieser Gedanke, im Auto zu sitzen und damit dann Bullshit zu machen. Und das, was mich in dem Moment, wo ich diesen Gedanken hatte und der dann auch wirklich sehr, sehr dringlich war, also er war dann wirklich irgendwann an einem Punkt angelangt, diese Gedanken kannte ich schon, dass das immer mal hochkommt, dieses, vielleicht ist es besser, wenn ich nicht mehr bin oder wie auch immer, aber dann wirklich an einem Punkt dadurch zu gelangen, dadurch, dass man so verschuldet ist, dadurch, dass man nicht mehr leistungsfähig ist, dadurch, dass gefühlt alles um einen rum und auch real alles um einen rum zusammenbricht, das ganze Leben zusammenbricht, diese Ausweglosigkeit, diese Existenzangst, die sich da auftut, die treibt einen zu solchen Gedanken, die treibt einen zu solchen Gefühlen. Und auch für mich war in dem Moment das Einzige, was mich davon abgehalten hat, das Lenkrad umzureißen, der Blick in den Rückspiegel und zu sehen, dass mein Hund im Kofferraum sitzt, der mich anguckt. Same.
Ja, also wirklich, es gibt ja Menschen, die, also ich kann mich dann noch dran erinnern, wenn dann irgendwie, weiß nicht, das Haustier von jemandem gestorben ist und dann dieses, ja, XY kommt heute nicht zur Schule oder zur Arbeit, weil der Hund ist gestorben, wie man sich immer darüber so lächerlich gemacht hat.
Ja.
Und heute, also ich habe mit Mitte 20 mit meiner Mom zwei Katzen adoptiert und da das erste Mal ja dann auch so richtig wahrgenommen, was das eigentlich bedeutet, da eine emotionale Bindung zu einem Lebewesen aufzubauen, das nicht menschlich ist. Also da auch eine Verantwortung und so eine Fürsorge und Liebe halt zu verspüren. Und mit Nairo ist es einfach nochmal was komplett anderes, weil wir sind halt nur zu zweit und haben da unsere kleine Wohnung und das ist irgendwie nochmal ganz anders. Und in dem Moment war es halt einfach so eine Sorge von, ja, wenn ich gehe, ich habe ja nicht mal eine Nachsorge. Also ich habe ja für nichts gesorgt. Und jetzt kann man ganz schlimm denken und sagen, so, ja, dann schreibst du halt schnell eine Vollmacht irgendwie oder ein Testament. Aber in dem Moment war das einfach so herzzerreißend für mich zu wissen oder zu denken, ich reiße diesem armen kleinen Lebewesen alles an Sicherheit und an Rudelführung weg.
Mhm.
Und das wollte ich nicht. Ich wollte diesem kleinen Wesen, diesem kleinen unschuldigen Wesen, wollte ich nicht so viel Schmerz zumuten.
Ja.
Und ich bin unfassbar dankbar dafür, dass ich sie gehabt habe und dass ich sie heute auch immer noch habe. Und es gab Momente, in denen das ja auch ganz, ganz große Herausforderungen ja auch dadurch gegeben hat mit ihr, weil ja dann zum Beispiel die Fragen kamen mit, ja, will ich nochmal eine Vollstationäre und Co. und wie organisiere ich das dann und man hat dann niemanden und bla. Und letztendlich entscheidet man sich dann dagegen. Also, by the way, auch das war ein finanzieller Grund,
mhm,
ne, sich gegen eine Klinik zu entscheiden, weil Krankenhaustagegeld bei 30 Tage Aufenthalt, das kann man sich auch nicht mal eben so leisten, wenn man Sozialhilfeempfänger ist.
Richtig.
Oder auch Geringverdiener, also das reißt ein Loch rein. Ja,
ja,
also Nairo hat auf allen Ebenen irgendwie ja auch mein Leben gerettet.
Also die Frage, inwiefern Finanzen auf die mentale Gesundheit sich auswirken, ist, glaube ich, mit spätestens diesem Block geklärt.
Ja. Ich finde es auch gerade interessant, dass es für mich gerade aushaltbarer war, die Tränen zu zeigen, mhm, und auch diesen Schmerz dahinter zu zeigen,
mhm,
als über das eigentliche Thema zu sprechen.
Ja.
Also über diese Lebenszustände, die ich als Teenager und auch jetzt mit Mitte, Ende 20 erlebt habe, weil das Geld zu knapp ist.
Mhm.
Finde ich interessant.
Ja.
Hat ja auch ein bisschen was mit Glaubenssätzen und Co. zu tun. Ja,
ja,
genau.
Auf jeden Fall, du hast gerade tief ausgeholt. Ich wollte nur sagen, Existenzängste sind absolut ernst zu nehmen. Und es ist mir ganz, ganz wichtig, an der Stelle wirklich nochmal einen Appell an jeden, mhm, Menschen da draußen zu richten. A, wenn ihr Geldprobleme habt, redet mit den Menschen drüber, die euch nahestehen, damit ihr euch gegenseitig helfen könnt. Es ist einfach wichtig, es war immer wichtig, es wird immer wichtig bleiben, das zu tun, um selbst A, Hilfe erfahren überhaupt zu können und B, mental auch für sich sorgen zu können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und
ja,
für diejenigen, die da draußen sitzen und denken, jeder Mensch, der Bürgergeld empfängt, ist ein Schmarotzer, ihr habt keine Ahnung, worum es geht, wenn ihr nicht schon mal in solchen Situationen wart. Deswegen seid da vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger mit eurem Urteil und belest euch da zu den Fakten. Einfach zu den Zahlen und Fakten, die sind öffentlich zugänglich für jeden und glaubt nicht jeden Mist, der euch erzählt wird da draußen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja.
Das wollte ich an der Stelle nur mal kurz loswerden. Ja.
Ein kleines bisschen mehr Awareness schaffen.
Genau, also dafür machen wir das hier ja. Wir machen uns hier wirklich wortwörtlich nackig.
Ja.
Wo wir in Klamotten sitzen, um einfach Awareness für diese Themen zu schaffen und den Leuten da draußen auch klarzumachen, jeden Einzelnen von euch, der das hört oder an den ihr das weiterleitet, es stecken Schicksale hinter jedem Gesicht, das euch begegnet und jeder Mensch, der finanziell in der Bredouille ist, lebt einen Existenzkampf und das ist das Härteste, was man durchmachen kann.
Ja.
So. Es ist einfach die größte Angst, die man haben kann. Und wenn man die nicht kennt, vielleicht mit Betroffenen reden, um sich ein Bild davon zu machen oder diese Folge anhören, weiterleiten, wie auch immer, um mal einen kleinen Einblick zu schaffen und zuhören, einfach einander zuhören. So, ja.
Aber um da jetzt vielleicht ein bisschen mehr Leichtigkeit wieder reinzubringen. Also ja,
ganz wichtig.
Es ist bei vielen ein schwieriges und auch ein sehr sensibles Thema. Wir nehmen uns da ja nicht raus. Ich finde aber, wie wir das machen untereinander, also so als Pärchen, ist auf jeden Fall vorbildlich. Damit lehne ich mich, finde ich, nicht zu weit aus dem Fenster, oder? Also wir reden sehr offen, sehr transparent darüber.
Ja, absolut. Also,
und auch jedes Mal, wenn irgendwie gewisse Ängste hochkommen oder gewisse Sorgen, wird das sofort kommuniziert.
Ja, unbedingt. Ne? Unbedingt. Also ich glaube, das liegt tatsächlich wirklich auch an unserer beiden Situation, dass, mhm, wir von Anfang an, ich meine, wir hatten es schon in einer der ersten Folgen erwähnt, wir haben ja von Anfang an sehr, sehr offen miteinander kommuniziert.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Base für jede Beziehung, die man mit einem Menschen eingeht. Und da gehört auch das Geld und das Finanzielle dazu.
Ja.
Und es ist einfach wichtig, sagen zu können, Schatz, ich kann mir das gerade nicht leisten oder Schatz, das und das ist, wird gerade eng und ich weiß nicht, wie ich es stemmen soll und kriegen wir das irgendwie hin oder wie auch immer.
Mhm.
So. Und dieses offen drüber reden ist gerade in Beziehungen super wichtig und das machen wir für uns definitiv vorbildlich. Wie ihr da draußen das handhabt, ist alles euer Ding. Wir wollen da jetzt niemanden hier irgendwas überstülpen.
Genau, nein. Also aber ich meine auch gar nicht die Art und Weise, wie wir was regeln, sondern die Art und Weise, wie wir an diese Thematik kommunikativ herangehen.
Ja. Ja.
Ja, also das finde ich halt schon wirklich sehr vorbildlich, weil das im Prinzip genau das ist, was wir hier fast schon predigen oder irgendwie ja versuchen mitzugeben. Mhm. Und da halten wir uns also ja nicht nur beim Thema Geld dran, sondern ja auch bei vielen anderen Themen. Und ja.
Ich finde es halt schön bei uns, dass einfach jeder gibt, was er kann. So.
Ja.
Ne? Und ja, wir jetzt nicht, wir haben es beide nicht. Wir können uns beide keine Weltreisen leisten oder einen kleinen Urlaub
Mann,
oder weiß der Geier
toll.
Was. So,
und
ne?
Ich wollte die Leute gerade nur verarschen.
Ja.
Too late. Nein, klar, ja, große Sprünge sind nicht drin.
Genau. Mhm. So. Und deswegen, ich finde es schön, wir achten nicht auf jeden Cent. Wenn du mal was einkaufst und mir mitbringst, willst du jetzt die 3 Euro nicht zurück und andersrum genau dasselbe.
Nee.
Und wenn es um größere Dinge geht, ob das und größere Dinge sind, by the way, für uns schon Geburtstage von anderen Menschen.
Ja.
Ne?
Ja.
Dann müssen wir halt drüber reden, wie wir es machen.
Ja.
So, und wie
oder,
wir uns da was hier reinteilen.
Oder um da jetzt auch nochmal ganz transparent zu werden, also so im Sinne der Folge ja auch, du hast jetzt gerade so dieses, ich sag mal, Kleingeldthema angesprochen. Mhm. Ganz genau das ist es. Also wenn wir uns gegenseitig, weiß ich nicht, einen Joghurt, einen Aufschnitt, was zu essen oder keine Ahnung, ein Buch aus dem Sale oder sowas dann irgendwie mitbringen oder so, weil wir wissen, oh, das gefällt der anderen Person jetzt, da jagt keiner von uns hinterher.
Yep.
So, also wenn das so 4, 5 Euro oder sowas sind, das ist, ne? Mhm. Aber wir hatten das letztens ja auch, wo ich dann gesagt habe zum Beispiel, ich möchte nicht, dass du irgendwas für meine Katze kaufst, was ihre Ernährungsversorgung irgendwie angeht. Außer du siehst da jetzt was und das kommt von dir. Aber ich möchte nicht, dass wenn du den Einkauf bezahlst, meine 2 Euro Breckis irgendwie übernimmst. Da bin ich dann kleinkariert.
Habe ich gemerkt neulich, ja.
Da bin ich dann kleinkariert und sage, nee, das möchte ich nicht. Und generell, finde ich, wird das erst mit so einem Erstattungsthema, oh Gott, ich bin so deutsch.
Alles gut, das war jetzt auch alles ein bisschen heftig. Ne?
Ja, nee, aber es ist, also mir fällt jetzt wirklich kein anderer Begriff dafür ein. Ja. Also das ist jetzt einfach so,
okay.
Ne? Wird für mich tatsächlich erst so ab solchen Beträgen wie 20, 30 Euro dann irgendwie interessant, dass man da dann halt drüber redet. Weil das sind in unseren Verhältnissen wirklich schon extreme Sprünge und die hat man nun mal eben nicht mal eben so easy über.
Wenn ganz ehrlich, der 28. wäre und ich wüsste, ich habe nur noch 5 Euro für den Rest der nächsten 2, 3 Tage, je nachdem, was für ein Monat ist, zur Verfügung,
ja,
dann würde ich mit dir auch über diese 3, 5 Euro reden. Definitiv.
Ja.
So, ne? Geht ja gar nicht anders.
Genau.
Weil ja, es ist halt, gerade wenn man das erlebt hat, wie es ist, ohne Geld auskommen zu müssen, was wir ja tagtäglich erleben, mit wenig Geld auskommen zu müssen. Aber wenn man es auch schon erlebt hat, dass man halt fett ins Minus gerutscht ist, das ist mir ja passiert, so in dieser ganzen Firmengeschichte. Ich war ja wirklich so fertig, dass ich irgendwie noch mich an diese Hoffnung geklammert habe. Ich bezahle meine Angestellten jetzt mal aus meinem Dispo. Absolut hirnrissig. Brauchen wir nicht drüber reden. Es ist das Dümmste, was man machen kann.
In dem
Aber
Moment
es erschien mir in diesem Moment als eine valide Lösung für meine Probleme, weil dann kommt halt nächsten Monat das Geld rein. Ich muss ja nur das und das mehr machen, dann kommt das und das rein. Oder in dem und dem Monat kommt die und die Zahlung. Wenn man einmal in diesem Hamsterrad gewesen ist und einmal in diesem tiefen Loch gewesen ist von Minus, 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 und das geht draußen vielen Menschen so, dann ist es umso wichtiger, da nicht wieder hinzukommen. Also es ist tatsächlich mein wichtigster Antrieb, wenn es um Geld geht, darauf zu achten, halt nicht wieder in dieses Minus zu kommen, sondern so zu haushalten, dass ich mit dem, was ich habe, wirklich hinkomme. Und wenn der letzte Cent alle ist am Ende des Monats, bloß kein Minus.
Ich habe genau deswegen kein Dispo mehr.
Mhm.
Also wenn, ich glaube, ich habe das einmal gehabt, da gab es irgendwie so eine Zahlungsverschiebung, dass irgendein Zahlungseingang von einer Behörde oder so, ich glaube, zu spät kam oder keine Ahnung. Irgendwas war da auf jeden Fall. Und dann konnte meine Miete, glaube ich, nicht rechtzeitig abgebucht werden, wurde aber verbucht und wurde dann 3 Tage später von der Bank wieder zurückgebucht, weil das Konto nicht gedeckt war.
Mhm.
Natürlich kommen da sofort wieder Existenzängste, weil du kommst dann ja irgendwie in Clinch mit deinem Vermieter und Hilfe, um Gottes Willen.
Ja.
Ist aber alles Gott sei Dank gut gegangen so, darum soll es auch gerade gar nicht gehen. Aber zu wissen, von meinem Konto kann nichts verbucht werden, was nicht da ist, gibt mir so viel Sicherheit gerade und aber natürlich auch eine Orientierung. Du hast nur das, was da ist.
Richtig.
Mehr ist da nicht.
Richtig.
Und wenn du es anders versuchst, dann wird das alles wieder zurückgebucht und dann klopfen die Gläubiger wieder an die Tür.
Yep.
Und das will man nicht.
So ist es.
Das geht nicht.
So ist es. Also ich habe da tatsächlich, kann ich an der Stelle gleich mal einen netten Tipp äußern, der mir unglaublich hilft, mit meinem Geld klarzukommen. Also ich beziehe ja keine staatliche Rente, sondern private Rente, weil ich mich früher in meiner Berufszeit noch gut abgesichert habe mit Berufsunfähigkeitsrente. Von der lebe ich tatsächlich und bei der ist das Problem, dass ich halt jetzt nicht jeden Monat einen festen Betrag auf mein Konto kriege, wo ich weiß, okay, das ist das Geld, dann geht das ab und dann habe ich das übrig zum Leben, sondern
wie die so ein Monatsbudget, das kriegst du nicht.
Genau, das kriege ich nicht, sondern die wird halt vierteljährlich im Voraus gezahlt. Und da kann ich wirklich nur empfehlen, Haushaltsbuch führen. Haushaltsbuch führen ist für mich, seitdem ich in dieser Bredouille war und das damals nicht gemacht habe, das A und O.
Ja.
Also ich habe mir wirklich ein System entwickelt. Ich habe da meine kleine, ich will mal Excel-Tabelle sagen, ich habe ja gleich Werbung, ein iPhone, da heißt das Numbers. Ich habe halt so eine Numbers-Tabelle, wo ich wirklich mir jeden Monat genau kontrolliere, Geldeingänge, Ausgänge. Ich trage mir jeden Cent, den ich ausgebe, ein, ganz akribisch.
Mhm.
Habe oben meinen Betrag stehen, den ich für diesen Monat habe, den ich verbrauchen kann für XY und sehe am Ende des Monats, was ist noch übrig.
Mhm.
So. Und das hilft mir ungemein, damit klarzukommen. Jedes Mal, wenn ich diese Kosten kontrolliere und mich auch viertel- oder halbjährlich hinsetze und nochmal nachschaue, hauen meine Berechnungen alle noch so hin und so weiter, ist das mega Kräfte zehrend für mich, weil das so triggernd ist. Es ist so fucking triggernd. Jedes Mal werden diese Erinnerungen aus diesen 2-3 Jahren gefühlte Hölle immer wieder wach, weil die so mit diesem Finanz- und Existenzangst-Thema verbunden waren.
Du meinst die Zeiten, wo das mit dem Dispo und Mitarbeiter bezahlen und sowas
genau.
so heftig war?
Also wo ich dann wirklich so krank geworden bin, dass gar nichts mehr ging. Ich dann meine Angestellten entlassen musste, auch zumachen musste, weil nichts mehr ging. Ich konnte nicht mal mehr vernünftig nach außen kommunizieren. So schlimm war es. Ne? Und das hat sich ja Jahre gehalten. So. Und das ist so eingebrannt in meinem Hirn, dass jedes Mal, wenn ich dann mir nur Kontoauszüge angucke, die nachkontrolliere, fängt mein Körper an zu zittern.
Für mich ist jedes Mal, wenn ich 1-2 Tage lang Geld ausgegeben habe, ohne danach aufs Konto zu gucken oder mir bewusst zu sein, wie viel Geld habe ich jetzt wie ausgegeben, ist jedes Mal der Blick aufs Konto für mich mit Angst verbunden. Weil ich dann aus irgendeinem Grund Angst habe, ich habe jetzt komplett über meine Verhältnisse gelebt und jetzt habe ich nur noch 5 Euro auf dem Konto.
Ja.
So, ne? Oder bin tatsächlich in diesen nicht vorhandenen Dispo gerutscht. Das ist wie ich das einmal beschrieben habe mit den Depressionen und den Autobahnen im Gehirn, die losgehen, wenn dieser Weg einmal geebnet ist, wenn du das einmal erlebt hast, das frisst sich rein und das prägt dich.
Absolut, für den Rest deines Lebens.
Ja.
Und bei mir ist es halt wirklich so, ich habe mit dieser Art Haushaltsbuch, das ich mir da entworfen habe, habe ich wirklich einen Weg gefunden, mit dem ich gut klarkomme, der zwar kräftezehrend ist, aber der gibt mir Sicherheit, der gibt eine Stabilität und der gibt mir eine Übersicht. Und ich habe mir das Ganze so gestaltet, dass immer eher so ein kleines Plus da ist, als dass die Gefahr eines Minus entsteht.
Mhm.
So, ne? Es gibt Dinge, die zahlt man jährlich, es gibt Dinge, die zahlt man monatlich und. Und da habe ich mir halt, wie gesagt, ein System entwickelt. Kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr dazu Fragen habt oder mehr Infos haben wollt, schreibt uns an. Unsere E-Mail ist überall da oder schreibt es in die Kommentare. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Also Haushaltsbuch ist für mich the way to be und the way to live. Ganz einfach.
Habe ich ja damals auch angefangen. Ich habe damals analog habe ich das gemacht. Ich hatte da so ein Buch, das heißt Kakebo, unbezahlte Werbung. Das spoilere ich jetzt einfach, weil es, finde ich, sehr praktisch ist. Es ist halt sehr schön gegliedert. Man hat am Anfang eine Monatsübersicht, was hat man für ein Einkommen, wann hat man dieses Einkommen, was für Ausgaben hat man, wann hat man diese Ausgaben, also Fixkosten, was bleibt am Ende des Monats übrig. Und dann hat man, ich glaube, insgesamt 5 Mal so Einzelseiten oder so Doppelseiten, wo dann halt eben Wochenübersichten gezeigt wird. Für die verschiedensten Lebensbereiche, wo du Dinge halt einkaufst. Ob es jetzt Apotheke, also sprich so ein medizinischer Sektor ist, ob es Supermärkte sind und Co. Und um sich da halt eben dann auch einen Überblick zu schaffen, nicht nur, was sind meine Einnahmen und meine Fixkosten, sondern auch, wo gebe ich was für ein Geld aus. Und irgendwann bin ich tatsächlich bei TikTok hängen geblieben bei so einer Taktik. Das nennt sich Budgeting. Und das sind dann Techniken, wo du im Prinzip ein recht großes Portemonnaie hast. Ich hab's ja hier.
Ich wollte gerade sagen, Holst du einfach mal raus, Schatz.
Also für alle, die den Podcast jetzt nur lauschen, schaut da gerne an der Stelle bei Instagram vorbei. Ich werde das auf jeden Fall bildlich noch einmal hochladen für alle, die jetzt bei YouTube zuschauen. Äuglein auf. Also das Ganze ist im Prinzip wie ein großes Portemonnaie aufgebaut. Wenn man das öffnet, also es ist mit einem Reißverschluss, wenn man das öffnet, dann hat man in der Mitte einen Ringbuchhalter und kann dort dann eben so kleine Heftchen einhaken oder einrasten lassen. Und man kann sich das vorstellen wie so etwas stabilere Klarsichtfolien mit einem kleinen Zipper, weil in diese Heftchen sollst du halt eben Geld reinlegen. Keine Ahnung. Zum Beispiel sagst du, für deinen Wocheneinkauf hast du pro Woche 100 Euro im Budget und dann packst du dir da halt ein Zettelchen rein, Woche 1, packst die 100 Euro da rein und am besten dann auch noch ein Zettelchen dahinter mit so einer kleinen Tabelle, was du sozusagen wann von diesem Schein ausgegeben hast, vielleicht auch noch wo, damit du halt einen Überblick hast, wo du praktisch dein Geld für die Lebensmittel dann lässt und auch direkt dann weißt, ah, okay, ich habe jetzt noch 62, 67 da drin, so. Und das kann man halt einmal einfach nur zur Ordnung machen, aber man kann das auch in Form von Challenges machen. Also, dass man sich dann da halt auch verschiedene Spar-Challenges irgendwie macht oder dass man einfach einen genauen Überblick darüber hat, was möchte ich zum Beispiel für meine Freizeit ausgeben? Also, was ist sozusagen Spaßgeld? Wie viel habe ich da eigentlich und wo hinterlasse ich das? Wo gebe ich was aus? Oder, okay, ich weiß, im Sommer haben zum Beispiel viele Leute Geburtstag. Das heißt, ich fange im April an, immer so ein bisschen Geld beiseite zu packen und habe da extra so ein Fach dann irgendwie für, wo Geburtstage draufsteht. Mhm. Und dann greife ich auch nur auf das Geld, was in diesem Fach dann drin ist. Mhm. Fand ich eine super Taktik. Muss man aber halt eben auch ein bisschen Geld haben, damit sich das richtig lohnt. Weil, also sind wir ganz ehrlich, wenn du Sozialhilfe bekommst, dann ist der Pott mit Geld recht übersichtlich. Da ist damit Spar-Challenges und sowas halt eben nichts. Wer jetzt aber ein geregeltes Eigeneinkommen hat, und auch sagt, okay, irgendwie habe ich da manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten, der sollte sich das vielleicht mal überlegen. Wie gesagt, gebt bei TikTok einfach mal Hashtag Budgeting oder sowas ein, da werdet ihr so eine Dinger dann auf jeden Fall finden. Aber passt auf, dass ihr euch da nicht verliert, weil auch das kann natürlich ins Geld gehen, wenn ihr euch da die krassesten, tollsten Portemonnaies und sowas kaufen wollt. Ne? Also das ist immer so die Falle, wenn man auf Social Media mit solchen Sachen unterwegs ist.
Auch das ist natürlich eine super Geldgrube für diejenigen, die diese Artikel anbieten. Also
ja,
gibt ja nichts, womit man nicht Geld machen kann. Und ja, klar,
richtig,
macht Sinn.
Richtig, der Kapitalismus macht vor keinem Halt.
Definitiv nicht, ja.
Genau, aber Haushaltsbuch und solche Sachen finde ich auf jeden Fall sehr praktisch, um wieder ein gesundes Verhältnis zu Geld entwickeln zu können. Mhm. Egal, ob man das jemals gelernt hatte und davon abgekommen ist oder wie ich zum Beispiel auch einfach nie gelernt hat. Also ich habe zum Beispiel auch nie gelernt zu sparen. Ja, sind auf jeden Fall kleine Helfer in deinem Alltag, die ein bisschen Leichtigkeit reinbringen können.
Total.
Genau.
Und Conclusio aus dem Ganzen ist einfach, mentale Gesundheit und Finanzen sind ebenfalls sehr, sehr eng miteinander verwoben.
Mhm.
Und solche Mittel helfen einem, da einen Überblick zu behalten. Reden hilft, so wie immer.
Ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wo ihr Geld das erste Mal als psychische Belastung wahrgenommen habt. Ihr müsst da nicht ins Detail gehen. Ihr könnt ja gerne einfach irgendeinen Lebensbereich nennen, wie, keine Ahnung, Fitnessstudio und ihr habt euch dadurch total verschuldet oder sowas. Oder habt gemerkt, das ist eine totale Abzocke. Keine Ahnung, weil ihr nicht hingeht, das war immer mein Ding.
Der Klassiker.
Ja, wäre auf jeden Fall schön, da in eine Interaktion mit euch zu kommen, gerade weil das ja unerwarteterweise eine doch sehr emotionale Folge geworden ist. Ja, genau. Lasst uns nicht alleine damit fühlen, bitte. Es wäre schön, wenn ihr da wärt und uns ein bisschen Feedback gibt, ein bisschen mit uns ins Gespräch kommt.
Teilt eure Erlebnisse gerne mit uns.
Redet mit uns. Genau, ja.
Sehr schön. Geld ist also nicht nur ein finanzielles, sondern auch ein sehr emotionales Thema. Wenn du uns unterstützen möchtest, dann abonniere unseren Podcast und teile ihn mit jemandem, dem es schwerfällt, über dieses Thema zu reden. In der nächsten Folge sprechen wir über Beziehungen und ihren Einfluss auf die mentale Gesundheit. Wir freuen uns riesig über jedes kleine Zeichen von euch. Danke für euer Vertrauen und dann bis zur nächsten Folge in 2 Wochen, die am 27.11. veröffentlicht wird, was ganz zufällig 2 Tage nach dem Release meiner Single sein wird.
Hallo.
Aha. Also für diejenigen von euch, die es interessiert, ich werde in der Infobox einen Pre-Save-Link zu meiner neuen Single mal reinpacken. Da könnt ihr sehr fleißig draufklinken, euch das Pre-Safen. Das hilft mir sehr. Und ja, auch mein YouTube-Channel und mein Musik-Channel und Instagram und so verlinke ich alles mal unten in den ganzen Gedöns, was hier unter dem Video bei YouTube dann ist und so. Und dann könnt ihr danach gucken. Auf jeden Fall, ja, freue ich mich da schon drauf. Ja, okay. Genügend Eigenwerbung an der Stelle. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Wir freuen uns auf euch. Ciao.
Bis dann.